Das ist Kunst im Ort, der Deep Dive in die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Ich bin Bianca. Gemeinsam mit euch und den jungen Freunden der Staatsgalerie will ich mehr hören, mehr sehen und mehr erleben. Herzlich willkommen zwischen den Zeilen und hinter den Kulissen. Achtung, festhalten, heute habe ich einen der mit Sicherheit spannendsten Künstler der Region zu Gast, auch und gerade weil er so gar nicht in die Schublade passt, Georg Barinow. Geboren in Russland, größtenteils in Stuttgart aufgewachsen, arbeitet Georg als Arzt, macht selbst Kunst, ist Vorstand des Stuttgarter Künstlerkollektivs Plattform 11 und ganz nebenbei auch noch dreifacher Papa. Wie das alles zusammengeht und inwieweit er sich vielleicht auch so ein bisschen als Brückenbauer versteht zwischen Kulturen und Kreativen, Kids und Karriere, das hört ihr jetzt, also unbedingt dranbleiben.
Hallo Georg, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Bianca, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe mich total auf die Folge gefreut tatsächlich, weil wenn man so deine Vita mal durchliest, das ist ja echt so, als ob du gefühlt drei Leben nebeneinander herführen würdest. Also als Künstler, als Arzt, als Papa, wie geht das so?
Ja, wie du wahrscheinlich schon vermutest, ist das natürlich mit wenig Freizeit verbunden, wobei, nein, die Frage ist ja, wo beginnt Freizeit, wo beginnt Arbeit? Ich meine, wenn einem die Arbeit liegt, wenn man Freude dran hat, und ich meine, Familie ist natürlich keine Arbeit, sondern das ist natürlich auch das Schönste auf der Welt, dann geht das schon irgendwie. Aber ja, ab und zu kommt man doch an seine Grenzen. Das, ja, hast du ganz gut, glaube ich, damit unterstreichen wollen, ja.
Und wie geht es so in der Praxis? Also was kommt zuerst, die Kunst oder die Medizin oder Family First? Drei Kids hast du, oder?
Drei Kids, genau. Alle noch klein, alle in einem sehr süßen Alter. Und also die Große ist in der Schule, die anderen beiden sind in der Kita. Ja, auf jeden Fall Family First. Also das ist klar, der Grund muss stehen, weil wenn es zu Hause nicht funktioniert, funktioniert natürlich alles andere nicht. Und dann aber um Platz zwei ist natürlich so ein bisschen der Kampf zwischen der Medizin und der Kunst. Vielleicht für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Unfallchirurg. Habe bis vor kurzem noch am Marienhospital in Stuttgart gearbeitet, bin aber mittlerweile jetzt ganz frisch mittlerweile in einer unfallchirurgischen Praxis und bin aber gleichzeitig als Künstler in Stuttgart tätig und stelle hier regelmäßig aus, beziehungsweise auch national und international bin ich ein bisschen unterwegs. Und das Dritte, was du so ein bisschen angeschnitten hast, war ja noch die Sache, dass ich gleichzeitig Vorstand zusammen mit der Lisa Bengel von unserem Kunstverein Plattform 11 bin und auch da regelmäßig Ausstellungen in Stuttgart organisiere.
Was hat euch dann so zur Gründung von Plattform 11 eigentlich bewogen? Also eigentlich ist ja immer so ein Kunstbetriebsleiter, der immer viel so eher Einzelkämpfertum, man könnte auch böse sagen, manchmal ist es ein bisschen so eine Ego-Show. Also was hat euch da so bewegt, eher so einen Gegenentwurf zu?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, Gründungsmitglied bin ich nicht. Das war der großartige Künstler, der Tim Bengel, der das damals gegründet hat, zusammen mit dem großartigen Konstantin Schiller, der im Bereich des Marketings eigentlich vor allem tätig ist, mittlerweile leider nach Berlin gezogen ist. Und die beiden hatten damals eben die Idee, dass man sozusagen einfach Räume, die es in Stuttgart ja gibt, nutzt und diese Fläche sozusagen Leuten, Künstlern, Künstlerinnen aus der Region insbesondere zur Verfügung stellt, um dazu beizutragen, dass zum einen natürlich die Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit haben, auszustellen, aber zum anderen natürlich auch die Leute in Stuttgart oder der Umgebung einfach, ja, eine tolle Show bekommen, Kunst erleben können und das Ganze eben so ein bisschen abseits vom Mainstream, also abseits von etablierten Galerien und Museen, sondern eben ganz niederschwellig und eben ganz entspannt und locker, weil die Leute, die Künstlerinnen und Künstler sind immer da, die Besucher haben die Möglichkeit, mit denen Kontakt aufzunehmen, sich auszutauschen, über Werke Fragen zu stellen oder über Herangehensweisen. Und das macht, denke ich, schon die Arbeit von unserem Verein echt einzigartig. Und wenn du sagst, Einzelkämpfer, das trifft natürlich zu einem gewissen Punkt schon. Als Künstlerin oder als Künstler ist man in der Regel ja schon mehr so ein Singleplayer, nicht unbedingt ein Teamplayer. Aber du hast ja im Rahmen dieses Podcasts nicht zuletzt sicherlich schon einige Künstlerinnen und Künstler kennenlernen dürfen. Und ganz, ganz oft sind es natürlich spannende, nette, offene Menschen und die arbeiten das zusammen aus, machen unsere Ideen und stellen dann eben gerne zusammen aus.
Und wie findet ihr da zusammen? Also ist es so ein Verein, wo jeder kommen kann oder wie findet ihr euch? Wie wählt ihr neue Künstler aus? Wie geht das?
Genau, also wir sind ein Verein mit ständigen Mitgliedern. Das sind, wir sind so 6 feste Mitglieder. Und jedes Mal müssen wir uns ein bisschen neu überlegen, wie wir die Ausstellung in diesem Jahr organisieren. Also Ziel ist es, dass wir immer eine große Show, eine große Ausstellung auf die Beine stellen und sozusagen unsere ganze Kraft, Konzentration, Mühe und Ideen da reinpacken. Und jetzt muss man natürlich wissen, wir stellen nicht immer an demselben Ort aus, sondern die Idee oder der Gag bei uns ist ein bisschen, dass wir jedes Mal woanders ausstellen. Also wir haben schon im Fernsehturm in Stuttgart ausgestellt, wir haben beim Auktionshaus Nagel ausgestellt in Räumlichkeiten, in Metzingen haben wir ausgestellt, in den ehemaligen Produktionshallen von Hugo Boss. Zuletzt durften wir die Räumlichkeiten von der Galerie Better Go South, auch ein großer Player hier in Stuttgart, ausstellen. Und das ist halt so ein bisschen auch das Spannende, dass sozusagen die Besucher und Besucherinnen nie genau wissen, wo die nächste Ausstellung stattfindet, beziehungsweise genau, was da auf sie zukommt und was wir uns da ausgedacht haben. Und abhängig davon haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie viele Leute überhaupt ausstellen können. Also wir haben natürlich, oder wir haben oft viele Anfragen, wir haben oft viele Interessenten, beziehungsweise haben selber Leute, die wir spannend und interessant finden und müssen dann natürlich schauen, wie wir alle unterkriegen. Und das ist zum Teil, melden sich die Leute direkt bei uns, zum Teil ist es auch so, dass wir die direkt anschreiben, wenn wir die richtig gut finden. In erster Linie ist dafür mein Co-Vorstand, die Lisa Benge, zuständig. Sie ist als Kuratorin tätig und sucht ein Stück weit die Leute aus, die ausstellen sollen. Aber im Endeffekt müssen wir auch als Verein natürlich dahinter stehen und gucken, dass sozusagen die Leute, die da ausstellen, auch bei uns ins Konzept passen. Beziehungsweise so streng sind wir da nicht. Also gute Kunst darf bei uns ausgestellt werden.
Aber wenn du jetzt sagst, wir müssen ins Konzept passen, wie würdest du so das Konzept umreißen? Was ist so das, was euch gerade beschäftigt, künstlerisch?
Wir sind eigentlich wirklich, wirklich offen. Also wir sind sehr tolerant und das eigentliche Konzept ist, zumindest sehe ich das den Verein so, dass wir eigentlich wirklich versuchen, aus der Region für die Region auszustellen. Also die Voraussetzung ist natürlich so ein bisschen die Frage, woher die Region auf. Wir hatten auch schon mal jemanden aus Berlin, der bei uns mit ausgestellt hat. Das ist so die Ausnahme, die natürlich die Regel bestätigt. Aber prinzipiell ist das eigentlich die Idee, dass wir wirklich die Region in gewisser Weise fördern, stärken, Leuten Sichtbarkeit ermöglichen und natürlich gleichzeitig auch genau die Leute in der Region in den Genuss kommen, beziehungsweise eben hier im besten Fall in Stuttgart.
Okay, aber da geht es schon eher darum, einfach Leute sichtbar zu machen, die jetzt vielleicht momentan noch nicht so eine große Plattform tatsächlich haben oder sagt ihr, ihr mixt so ein bisschen, dass ihr irgendwie Leute mit Reichweite holt und wirklich Newcomer oder?
Beides, es ist wirklich beides. Also wir haben Leute, die teilweise zum allerersten Mal mit uns zusammen ausstellen, Leute, die frisch von der Akademie kommen, die dann sozusagen das allererste Mal die öffentliche Bühne, also die nicht akademische öffentliche Bühne betreten. Wir haben aber auch alte Hasen. Wenn der Timmer wieder mit uns zusammen ausstellt, ist das natürlich jemand, der auch natürlich als Publikumsmagnet da wirklich gut fungiert. Und ich denke, wir haben da einfach immer eine ganz gute Mischung und sprechen im besten Fall eben so viele Leute wie möglich an, die dann gerne und öfter kommen.
Erzähl mal ein bisschen über deine Kunst. Also wie würdest du beschreiben, was du kreativ gerade machst?
Ja, das ist natürlich immer so eine Herausforderung, wenn man vermöchte, in einem Podcast, in dem man ja sozusagen visuell nicht wirklich was liefern kann, über Kunst zu sprechen. Man muss grundsätzlich bei mir vielleicht ein bisschen verstehen, wo ich mit meiner Kunst herkomme, wo ich als Person auch herkomme. Georg Baranow, man hört schon raus, ich selbst komme nicht aus Deutschland, ich komme aus Russland, genau aus St. Petersburg und habe da eben meine Heimat, habe da meine Wurzeln, bin aber dann als, wie alt war ich, 4-5-Jähriger nach Stuttgart eben gekommen und bin hier aufgewachsen, habe hier den Kindergarten besucht, Schule besucht, Abschluss gemacht und bin erst zum Studieren wieder aus Stuttgart weg. Und das ist so ein bisschen auch der rote Faden, der sich bei mir durchs Leben zieht, weil obwohl ich in so einer frühen Phase in meinem Leben aus Russland weg bin, hatte ich eigentlich immer enge Verbindungen in meiner Heimat. Also ich habe Familie dort, ich habe Freunde dort. Wenn andere irgendwie in den Sommerferien ans Meer gefahren sind, bin ich halt wieder nach Russland. Das war so ein bisschen manchmal auch nervig, sage ich mal, weil natürlich als Jugendlicher, als Kind denkt man sich, na gut, es gibt vielleicht noch andere Reiseziele. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit gewesen, dass ich diese Heimat auch wirklich kennenlerne, dass ich da Freundschaften schließen konnte, dass ich dort das Leben ein Stück weit kennenlernen konnte. Aber was ich auch kennengelernt habe, waren eben immer diese Widersprüche. Die Widersprüche zwischen West und Ost, wenn man es ganz runterbrechen will. dass wenn ich zum Beispiel irgendwie dort Nachrichten geschaut habe, dass Ereignisse einmal komplett 180 Grad anders dargestellt wurden, als es zum Beispiel in meiner anderen Heimat, also sprich in Stuttgart oder im Westen sozusagen der Fall war. Und diese, ja, wie soll ich sagen, diese Diskrepanz, dieser Widerspruch, das war schon immer etwas, was mich beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wie ich überhaupt zur Kunst gekommen bin. Und diese Spannung zwischen West-Ost, zwischen diesen Widersprüchen, ist auch genau dieses Thema, was ich eigentlich in meiner Kunst aufgreife und versuche zu kombinieren. Also zwei Gegenpole, die ein Stück weit vielleicht nicht zusammenpassen, aber die natürlich ein Stück weit auch meine Biografie eben sind. Dass ich zum Beispiel jetzt Motive aus dem Westen, also dann bediene ich mich oft an irgendwelchen Disney-Figuren wie Mickey Mouse oder Bambi, wiederum mit typisch russischen Motiven wie Stoffe wie Birkenrinde, also Naturstoffe, die ich mit meiner Heimat verbinde, oder Motive aus der ehemaligen Sowjetunion, dass ich das Ganze kombiniere, oft mit so einer Art, ja, ich würde schon das Ganze als Pop-Art bezeichnen, aber auch immer mit meinem Augenzwinkern. Also meine Kunst möchte keine politischen Aussagen treffen. Also es geht nicht darum zu werten, wer hat recht, wer ist besser, wer ist schlechter, sondern es geht mehr darum, wie kann man das kombinieren, wie kann man eine gemeinsame Geschichte erzählen, weil das natürlich ein Stück weit auch meine eigene Geschichte ist.
Man hat ja oft so ein bisschen das Gefühl, in letzter Zeit natürlich ganz besonders, dass Russland so ein Land ist, das für ganz viele Menschen schwer zu verstehen ist, irgendwie schwer zu greifen. Erlebst du das auch so? Oder denkst du deswegen vielleicht, dass es so nötig auch ist, mal so eine Brücke zu bauen so ein bisschen?
Ja, aktuell werden ja leider sehr viele Brücken eher eingerissen. Das ist dann natürlich das Gefühl. Ich habe schon auch immer, also wenn ich in Russland bin oder war, bin ich immer der Deutsche. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich immer der Russe. Das ist ein bisschen so, ich habe immer so ein bisschen diese Vermittlerrolle in gewissen Weisen. Also dass ich sozusagen, wenn irgendwie Entscheidungen, wie auch immer politisch oder gesellschaftlich getroffen werden, werde ich natürlich immer gefragt, wieso ist das so, wieso habt ihr euch so entschieden, obwohl ich natürlich selbst eigentlich zwischen den Stühlen stehe. Und wie du richtig sagst, aktuell ist ja dieses Thema, was ich in Anführungszeichen bearbeite mit meiner Kunst, leider aktueller denn je. Gerne würde ich natürlich da eine Vermittlerrolle spielen, aber wie gesagt, ich versuche mit meiner Kunst weniger wirklich politische Aussagen zu treffen. Also grundsätzliche Aussagen wie den Protest gegen Massenkonsum oder die Zerstörung von Natur, das schwingt bei mir schon mit. Aber diese wirklich schwarz-weißen politischen Sichtweisen, wie die man jetzt vielleicht zwischen Ost und West ziehen könnte, die sind weniger mein Thema, sondern da versuche ich eigentlich wirklich eher den versöhnenden Weg einzuschlagen und durch meine Kombination vielleicht auch eine Anregung zu geben, wie so eine Versöhnung aussehen könnte.
Würdest du denn sagen, dass das jetzt, also dass deine innere Haltung sich da in den letzten Jahren jetzt so ein bisschen verändert hat? Oder würdest du sagen, das ist alles eher so geprägt auch von diesem zwischenmenschlichen, familiären, was vielleicht gar nicht von politischen Zusammenhängen so stark beeinflusst wird?
Ja, ich denke, wir sind alle betroffen von diesem Konflikt, der aktuell stattfindet, oder von diesem, wir sind ja betroffen von vielen Konflikten. Ich persönlich bin natürlich besonders betroffen von diesem Konflikt, der zwischen West und Ost aktuell läuft, wenn ich das mal so ganz oberflächlich titulieren darf. Es ist aber trotz allem so, dass Russland für mich persönlich ja ein Stück weit Sehnsuchtsland bleibt. Es ist wie ja die Kinderstube so ein bisschen oder das Land, mit dem man halt schöne und wichtige Erinnerungen verbindet, in denen meine Großeltern leben, in denen ich Freundschaften habe. Und ich bin mir bewusst, dass es kein so ein unkompliziertes Sehnsuchtsland ist. Also, weiß ich, vielleicht denken viele bei Sehnsuchtsländern eher an Länder wie Italien, die es einem sehr leicht machen, diese Länder positiv zu sehen oder charmant zu finden. Aber Russland bleibt eben für mich die Heimat und das ist natürlich dadurch ein sehr emotionales Thema bei mir.
Wie siehst du das so als Papa? Also du hast gerade gesagt, für dich ist da ganz viel Kindheit, irgendwie ganz viel Heimat irgendwie noch drin. Deine Kinder wachsen jetzt ja wahrscheinlich schwerpunktmäßig hier auf. Verpassen die da was oder denkst du da manchmal so drüber nach, dass sie hier anders aufwachsen als du vielleicht?
Absolut, ja. Meine Kinder wachsen anders auf als ich. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem sich alle Eltern, junge Eltern oder auch Eltern von bereits älteren Kindern auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen. Und ich selbst, wenn ich das mal so beschreiben kann, also wir kamen damals, ich kam damals nur mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte meinen damaligen oder zukünftigen Schwiegervater kennengelernt, aber wir kamen mit relativ wenig Gepäck, sage ich mal, nach Deutschland, nach Stuttgart. Meine Mutter konnte gebrochenes Deutsch, ich konnte gar kein Deutsch, bin damals in den Kindergarten gekommen. Das war natürlich ein ganz anderes Leben. Also ich bin in dem Sinne Migrant erster Generation und meine Kinder wachsen jetzt natürlich einen deutlich behüteteren Leben auf und spüren natürlich auch nicht diese Zwiespältigkeit, die ich vorher so ein bisschen beschrieben habe, mit diesen zwei Seelen, wenn ich das so beschreiben darf, die bei mir in der Brust wahrscheinlich so ein bisschen sind. Natürlich möchte man Erfahrungen, die man selbst als Kind gemacht hat, obwohl man das Gefühl hat, dass das wichtige und schöne Erfahrungen sind, wünscht man natürlich seinen Kindern auch. Klar wäre es schön, wenn mein Heimatland eine größere Rolle in ihrem Leben spielen könnte. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft der Fall ist oder sein kann. Aktuell, aber wie du richtig sagst, ist es schwierig und dadurch ist natürlich Russland aktuell sehr weit weg von meinen Kindern zumindest.
Persönlich wahrscheinlich relativ schwierig für dich. Künstlerisch gibt dir das ja total viel Stoff, sage ich jetzt mal. Also diese Auseinandersetzung auch immer wieder neu irgendwie zu greifen. Also ich finde zum Beispiel, Kinder triggern ja so ganz krass die Kreativität. Also wenn ich mit meiner Tochter irgendwie was male oder was mache, das mir gibt es da immer ganz viel. Ist es für dich auch so? Oder ist es dann eher, dass du sagst, okay, das ist auch manchmal echt eine Herausforderung, wenn du jetzt, keine Ahnung, schon als Arzt einen 8-Stunden-Tag hattest und dann als Papa irgendwie präsent sein sollst und dann noch irgendwo diese Kreativität herziehen sollst?
Ich selbst glaube, dass, also du hast die verschiedenen Rollen angesprochen, wenn ich so ein bisschen aufdröse, wenn ich sage, die Rolle als Arzt und die Rolle als Künstler, da sehe ich persönlich wenig Bezüge, in Anführungszeichen. Ich bin zwar als Chirurg natürlich ein Stück weit, ja, ganz blöd gesagt, auch handwerklich teilweise tätig. Also das Handwerk ist schon, spielt schon eine Rolle. Und wer meine Kunst so ein bisschen kennt, weiß, dass ich nicht nur den Pinsel in die Hand nehme, sondern auch mal die Motorsäge oder die Flex. Also dass ich sozusagen auch mit Materialien arbeite, die nicht sich nur auftragen lassen, sondern die mit handwerklichen Mitteln zumindest befestigt oder arrangiert werden müssen. Das ist so ein bisschen eine Parallele, die ich zwischen diesen beiden Rollen spiele, aber ansonsten sehe ich da wenig Parallelen. Wenn ich jetzt mit den Kindern diese Rolle, also als Familienvater, da sehe ich natürlich schon ein Stück weit, dass es mir große Freude macht, wenn ich sehe, wie meine Kinder auch Lust und Zeit dafür aufbringen, kreativ zu sein, zu malen, sich austoben, Ideen zu haben. Ich selbst, wenn ich so biografisch zurückblicke, bei mir war es auch so, dass meine Mutter eben sehr viel gemalt hat. Sie war auch lange Zeit im Staatstheater, im Malersaal tätig. Und dadurch war sozusagen die Präsenz von Kunst, von Farben, von Pinseln, die war einfach immer da. Also es war nicht was Ungewöhnliches für mich als Kind, sondern es war irgendwie klar, warum sollte da keine Leinwand sein? Warum sollte da keine Pinsel stehen? Und dadurch hat man natürlich einen ganz anderen Bezug, weil ich denke immer, wenn man ein Mensch ist, der gar keinen Bezug zur Kunst hat, dann ist die Überwindung natürlich viel, viel größer, erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, überhaupt irgendwas Künstlerisches zu machen. Ob es jetzt, muss ja kein riesiges Werk sein, aber einfach nur die Präsenz. Und dadurch haben natürlich meine Kinder auch ein Stück weit einen anderen Bezug, zumindest hoffe ich das, wenn die merken, okay, der Papa, der macht da was, der ist irgendwie Künstler, der stellt auch aus. Und das würde ich natürlich sehr freuen, aber die sollen ihren eigenen Weg machen und natürlich selber Entscheidungen treffen. Inwieweit mich aber selbst die Kinder beeinflussen? Klar, man setzt sich viele meiner Ideen, viele meiner Eindrücke, die gehen zurück auf meine eigene Kindheit, auf meine eigenen Eindrücke, auf meine eigenen Erfahrungen. Und wenn meine Kinder jetzt wiederum von ihren Erfahrungen oder von ihren Ideen erzählen, dann spielt das natürlich bestimmt eine Rolle, dann auch vielleicht auch nur unterbewusst. Aber dass ich jetzt konkret Ideen mit den Kindern ausarbeite, sowas hatte ich noch nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
Vielleicht ein bisschen so zu deiner Technik noch. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest mit ganz unterschiedlichen Materialien auf und versuchst auch da immer so diese beiden Welten so ein bisschen zusammenzuführen. Klassisch mit Farbe, aber auch mal mit unterschiedlichen
Medien.
Oder genau, wie kannst du das so ein bisschen mal beschreiben, wie du das technisch machst?
Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie meine Werke entstehen. Also es gibt natürlich die ganz klassischen Werke, in Anführungszeichen, wo ich sozusagen auf eine Leinwand mit Pinsel-Adding, wie auch immer, ein Motiv aufbringe. Die allermeisten Werke allerdings, die haben ganz oft eben eher auch mal ungewöhnliche Materialien. Also, dass ich zum Beispiel mit Teppichen arbeite, dass ich mit Birkenrinde arbeite, das habe ich schon erwähnt. Oder dass ich mit alten Kaviardosen, also Sowjetunion-Kunstwerke schaffe. Und das sind natürlich dann immer diese Materialien, die lösen natürlich bei mir wiederum Erinnerungen, Emotionen aus. Also ich habe dann ganz oft ganz bestimmte Erinnerungen und Bezüge dazu. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Material Teppich arbeite, da muss man dazu wissen, dass zum Beispiel in Russland, wenn man da mal unterwegs war und vielleicht die Chance hatte, in einen Haushalt zu kommen, hängen unendlich oft Teppiche an den Wänden. Ja, die liegen nicht auf dem Boden, sondern, also manchmal auch auf dem Boden, aber ganz oft hängen die Teppiche an den Wänden. Und das ist auch so ein Thema, wo man nicht genau weiß, warum das eigentlich so ist. Also ob es was mit Dämmung im kalten russischen Winter zu tun hat oder eher dadurch, dass man eben diese Teppiche nicht kaputt machen wollte und dass man die eben an den Wänden hängen. Jedenfalls ist das für mich so ein urrussisches Motiv. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das wahrscheinlich auch andere Länder machen. Und es gibt ja auch eine ganze Kunstgattung, die sich damit beschäftigt, mit Wandteppichen. Aber bei denen hängen halt ganz normale Teppiche an den Wänden. Und wenn ich sozusagen jetzt einen Teppich selber nehme, der nachher an der Wand hängt, natürlich entsprechend bearbeite und zum Beispiel in einem Werk eine Amerika-Fahne draus mache, dann habe ich sozusagen zum einen dieses super ausdrucksstarke westliche Motiv, indem ich einfach die Amerika-Flagge abstrahiert nehme. Gleichzeitig aber habe ich aber den Teppich an der Wand. Also etwas für mich, was wiederum sehr osteuropäisch oder sehr russisch oder typisch russisch ist. Und das ist mal ein Beispiel, wie ich sozusagen diese beiden Themen kombiniere und, naja, mit meinen emotionalen Erinnerungen oder Bezügen das sozusagen dann verflechte. Kann da gut sein, dass der Nächste, der den Teppich an der Wand sieht, überhaupt nichts damit anfangen kann und gar keinen Bezug dazu hat. Oder vielleicht einen ganz anderen. Das wäre ja auch spannend und interessant. Aber das ist sozusagen immer die Interpretation, die ich reinstecke, aber die im besten Fall vielleicht beim anderen eine ganz andere emotionale oder wie auch immer Reaktion auslösen kann und tut.
Das ist eigentlich ganz spannend, weil man ja schon immer merkt, so dein innerer Antrieb ist schon immer so ein bisschen so dieses Zusammenführen, oder? Also wir haben es schon so...
Ja, genau, weil... Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wie gesagt, bei mir, meine beiden Orte, die ich Heimat nenne, sind halt oft irgendwie sehr konträr gewesen. Und vielleicht ist das irgendwie so ein... eine Idee oder so eine Sehnsucht des Zusammenfügens. Also wie gesagt, ohne meine Biografie weiß ich gar nicht, ob ich direkt Künstler geworden wäre oder Kunst machen würde. Vielleicht schon, man weiß es nicht. Aber das war definitiv der Antrieb oder der Motor, wie ich überhaupt angefangen habe, weil ich diesen Widerspruch irgendwie vielleicht verarbeiten oder bearbeiten wollte. Und so kam es sozusagen zu den ersten Kunstwerken und an dem Projekt arbeite ich quasi immer noch.
Ja, voll spannend. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen die Frage, also wenn du das Leuten zeigst, du zeigst ja hauptsächlich dann Menschen jetzt eben hier, oder hast du auch schon viel in Russland ausgestellt?
Nee, gar nicht.
Würdest du gerne mal?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie man in Russland auf meine Kunst reagieren würde. Nö, eigentlich schon, stimmt. Ja, es ist aber allein schon die Distanz, also schwierig.
Okay, aber es ist ein bisschen unpraktikabel, aber wäre natürlich mal spannend.
Ja, ich meine, ich selbst komme auch eben aus einer wirklich wunderschönen und sehr offenen Weltstadt, St. Petersburg. Da gibt es natürlich fantastische Kultur, fantastische Ausstellungen. Das ist jedes Mal, wenn ich da war, ein großer Genuss gewesen. Ja, wer weiß, vielleicht ist das irgendwann mal wieder möglich, da auszustellen. Aber aktuell ist mein Fokus der Ausstellung schon im Raum. Ja, Stuttgart, Berlin. Berlin hat jetzt letztes Jahr eine große Ausstellung. In anderen europäischen Ländern. Ich war mal in Italien, habe mal in Innsbruck ausgestellt, sowas. Aber in der Regel ist es doch hier in Stuttgart und der Umgebung.
Was willst du denn, dass Menschen, die deine Kunst sehen, so daraus mitnehmen? Gibt es was, wo du dir zum Beispiel wünschen würdest, dass sie das verstehen an Russland oder dass sie das besser verstehen? Oder gibt es da sowas, was du so ein bisschen transportieren möchtest?
Ich habe oft das Gefühl, dass das allererste, was jedes Werk muss gut aussehen. Das klingt total banal, aber da bin ich, glaube ich, ein Stück weit konservativ und altmodisch, aber es muss ein Stück weit schon die Wand schöner machen, als sie davor war. Das ist ein Grundsatz bei mir. Also, dass meine Werke natürlich, auch wenn sie teilweise schwierige Themen vielleicht bearbeiten, muss es trotzdem natürlich ein Werk sein, mit dem Menschen später mal zusammenleben können. Also wenn das irgendwie im Wohnzimmer hängt und in der Küche und das Werk schreit die jedes Mal an, weil das einfach zu unangenehm in Anführungszeichen ist, dann glaube ich, da hat man als Künstlerin oder Künstler ein Stück weit nicht das perfekte Bild geschaffen. So sehe ich das zumindest. Das ist natürlich, es gibt ganz viele tolle andere Beispiele, aber das ist zumindest der Grundsatz für mich.
Du erlaubst es dir, dekorativ zu sein.
Ich finde, das ist ich denke doch, es muss auch dekorativ sein. Es darf nicht nur dekorativ sein, weil ich habe da so meine eigene Theorie. Also das perfekte Werk muss einmal das Dekorative haben, aber es muss eben auch diese Metaebene haben. Es muss diese Interpretationsfläche bieten, es muss Emotionen, es muss Emotionen erwecken, es muss anregend sein, es muss zum Nachdenken anregen. Und wenn ein Werk das beides schafft, dann ist es für mich große Kunst. So sehe ich das und das versuche ich natürlich in jedem einzelnen Werk auch ein Stück weit zu realisieren. Ob das immer so klappt, ist natürlich die muss natürlich jeder Betrachter und Betrachterin für sich selber entscheiden. Es macht großen Spaß. Also prinzipiell, wenn man als Künstler ausstellt, ist es natürlich ein Stück weit sehr, sehr herausfordernd in dem Sinne, dass man natürlich, wenn man seiner Frau das Bild zeigt, wenn man seiner Familie das Bild zeigt, würde ich das gut finden. Das ist schön, aber wenn man es fremden Bildern, Menschen die Bilder zeigt, dann heißt es natürlich schon echt Hose runter, weil wenn dann natürlich da ein bisschen eher negatives Feedback kommt, das ist schon eine Überwindung, die man als kunstschaffender Mensch auch erstmal machen muss und diese Erfahrung auch immer machen muss. Und wenn ich aber dann das Gefühl habe, dass Leuten die Sachen gefallen und die das dechiffrieren, also die sozusagen diese Metaebene auch verstehen, also die das vielleicht einmal dekorativ, wenn wir das Wort so benutzen, finden, aber zum anderen auch verstehen, warum diese Amerika-Flagge jetzt aus Teppichen gemacht ist und da irgendwie einen Bezug herstellen, dann ist das natürlich ganz großes Kino für mich und dann macht das natürlich unheimlichen Spaß, mit diesen Leuten dann drüber zu reden und dann macht es auch den Leuten Spaß. Also das ist so eine Ausstellung muss den Leuten auch Spaß machen, muss mir Spaß machen. Also meine Bilder sind auch immer mit dem Augenzwinkern zu verstehen. Also ich ohne irgendwie einen gewissen Witz, ein bisschen manchmal auch schwarzen Humor in meinen Werken, funktioniert es für mich zumindest nicht.
Ja, das ist doch ein guter Ansatz. Ich meine, lässt sich auch immer noch alles ein bisschen besser irgendwie, nach außen tragen, weil es nicht allzu schwer immer ist. Also irgendwie ist es ja schon auch gerade in diesen politisch aufgeladenen Zusammenhängen so, dass die Leute da oftmals das auch gar nicht mehr so hören wollen.
Ja, ich habe ja selbst meine Kunst als Pop-Art, als, sagen wir, West-Ost-Pop-Art bezeichnet. Aber ist der Begriff Pop-Art manchmal so ein bisschen negativ behaftet, dass zumindest wenn ich so Leuten von Pop-Art erzähle, dann verbinde ich damit oft so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen doofe Kunst, wenn ich den Begriff jetzt so benutzen darf, weil ganz viele aktuelle Pop-Art-Künstler eben nicht diese Metaebene haben. Die meinen dann irgendwie eine Marilyn Monroe mit Mickey-Maus-Ohren. Da kann vielleicht eine Metaebene sein, aber die sehe ich da irgendwie so ein bisschen nicht. Deshalb, ich tue mir selbst ein bisschen schwer, meine Kunst als Pop-Art zu bezeichnen. Aber wahrscheinlich ist es leider doch. Aber gute Pop-Art.
Eben, das ist doch auch schon mal was wert. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, was ist gute Kunst, was ist vielleicht auch, du hast gerade gesagt, doofe Kunst. Da können wir jetzt ganz gut überleiten zu unserer beliebten Abschlussfrage. Und zwar, was dein Lieblingswerk in der Staatsgalerie ist und warum?
Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt natürlich fantastische Werke in der Staatsgalerie. Es ist ein Werk, ich weiß gar nicht, ob das, ja, das wird schon jeder Kunstliebhaber, jeder Freund der Staatsgalerie auf dem Schirm haben, und zwar von Max Beckmann. Das Werk, wie heißt das denn jetzt? Heißt es Ritt auf dem Fisch oder Reise auf dem Fisch? Es ist ein Werk, auf dem Max Beckmann sich selbst dargestellt hat, wie er zusammen mit seiner Partnerin, die sind an zwei Fische gebunden. Und der Max Beckmann stürzt kopfüber, hält sich die Augen zu, während seine Partnerin eigentlich relativ entspannt da sitzt. Zumindest habe ich immer das Gefühl gehabt. Und dieses Werk, da ging es, wenn ich mich richtig erinnere, darum, dass das Beckmann, der wurde damals im Nationalsozialismus als entarteter Künstler oder seine Kunst wurde als entartete Kunst stigmatisiert und er musste den Ort wechseln, er musste sich ins Unbekannte stürzen. Jetzt bin ich selber, ich mag Max Beckmann sehr, das spielt sicherlich eine Rolle und wir haben auch in der Galerie eine tolle Sammlung von Max Beckmann, aber ich glaube, warum ich dieses Bild so mag, ist, wir hatten irgendwo, es war, glaube ich, ein Magnet an unserem Kühlschrank, wo genau dieses Werk drauf war. Und das habe ich super oft beim Frühstück als Kind angeguckt, während man halt da sitzt und ein Müsli irgendwie kaut, bevor man zur Schule muss. Deshalb, dieses Bild kenne ich einfach so ein Stück weit in- und auswendig, ohne dass ich mir damals natürlich, wenn es so ein Magnet war, große Gedanken gemacht habe. Aber jedes Mal natürlich, wenn ich jetzt in der Galerie bin und dieses Bild sehe, ist es neben dem interessanten und spannenden Motiv natürlich auch ein bisschen eine Erinnerung an dieses Müsli, was ich da jedes Mal gegessen habe.
Ja, das ist witzig, weil es eigentlich ja schon wieder so das Dandauer-Thema. Auf der einen Seite so diese Kindheitsnostalgie und dieses Rückbesinnen und auf der anderen Seite so der Aufbruch ins Unbekannte.
Ja.
Vielleicht ganz spannend.
Stimmt, ja. Passt ganz gut.
Ja, cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass wir da mal so total unterschiedliche Einblicke kriegen durften daneben. Das war total spannend.
Super gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Ciao.
Mach's gut. Ja, und auch ihr, die uns zugehört habt, macht's gut. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Die nächste Folge erwartet euch dann Ende September.
Bis dahin, hört doch einfach nochmal in unsere älteren Folgen rein. Der eine oder andere Name, der heute erwähnt wurde, müsste euch dann eigentlich bekannt vorkommen. Wir haben zum Beispiel auch schon mit dem Stuttgarter Künstler und Plattform 11 Gründer Tim Bengel gesprochen und bei der Galerie Better Go South hinter die Kulissen geschaut. Viel Spaß damit!
Das war Kunst im Ohr, der Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie Stuttgart. Die jungen Freunde, das sind interessierte Menschen zwischen 18 und 35, die bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen mehr über Kunst erfahren wollen. Wenn das nach euch klingt, schaut vorbei auf www.jungefreundestaatsgalerie.de oder bei Instagram. Unterstützt wird unser Podcast von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente in der Wirtschaftsprüfung, Steuer, Rechts- und Unternehmensberatung. Danke dafür und danke euch fürs Zuhören.